8.516 Kilometer auf dem Rad. Das Ganze durch Schneesturm, während der Pandemie und über mehrere Landesgrenzen. Und das alles, um an ein Ziel zu kommen. Das Nordkap in Norwegen, der nördlichste Punkt Europas, den man über das Festland auf Straßen erreichen kann. Askan von Schirnding ist 27 Jahre alt und hat das zwischen Oktober und Dezember gemacht. In Kochel ist er losgefahren und an Heiligabend 2020 auch wieder zurückgekommen. Über seine Erfahrungen auf solchen herausfordernden Touren, was in der Vorbereitung wichtig ist und was nicht, und über seine zukünftigen Tourpläne habe ich mit ihm gesprochen. Ich bin Ann-Kathrin Stich und ihr hört die Sportgondel.
Ich kann nur dazu sagen, wenn Sie flotte Sprüche hören wollen, dann müssen Sie nach München gehen.
Die Sportgondel. Lift für Sportfreunde.
Fort der da oben, wie die zehnte Sau, muss es so sagen.
Hi Askan, erstmal cool, dass das jetzt geklappt hat und dass wir uns jetzt hier sogar sehen dürfen im Podcast-Studio. Wie geht's dir?
Sehr gut.
Sehr gut, das ist schon mal ein guter Einstieg. Wir haben gerade schon geredet, du kommst aus Kochel und hattest ursprünglich sogar überlegt, mit dem Fahrrad herzufahren, womit wir schon mal ziemlich beim Thema werden. Welche Strecken legst du denn in deinem Alltag mit dem Rad zurück?
Ja, alle bis auf heute. Ich musste gestern jemanden abholen, deswegen war ich mit dem Auto schon in der Nähe. Aber sonst wäre ich natürlich mit dem Fahrrad rübergefahren.
Also auch im Alltag ein stetiger Begleiter. Du machst ja sehr, sehr große Touren. Da kommen wir natürlich heute noch sehr intensiv drauf zu sprechen. Wie bist du überhaupt auf die Idee gekommen, solche riesigen Radtouren zu machen? Also nur mal ein kleines Größenbeispiel zu nennen. Deine erste Tour war ja bis nach China.
Genau. Das und damit, ja, fangen wir mal damit an. Die Idee für diese Tour war Ende 2016. Ist dieser Plan gediehen. Da habe ich mit einem ganz guten Freund, Michi, telefoniert und wir waren im Sommer davor mit dem Schlauchboot auf der Donau unterwegs gewesen, sind von Passau nach Budapest gefahren und wir haben überlegt, was können wir denn im nächsten Sommer machen? Und zuerst haben wir nochmal so überlegt, ja, lass doch einfach nochmal auf die Donau oder irgendwie auf einen anderen Fluss. Und da habe ich irgendwann gesagt, hör mal, wir sind doch früher immer mit dem Fahrrad sonst wohin gefahren, ja, auf dem Land gelebt, keine Möglichkeit, diese Strecken irgendwie anders zu überbrücken. Da warst du auf dein Fahrrad angewiesen. Wenn du mal eine DVD kaufen wolltest oder so, musst du 15 Kilometer durch die Gegend fahren. Und ich bin dann irgendwann so im Laufe des Schulalltags ist die Fahrradfahrerei komplett versandet. Ich hatte nicht mal mehr ein Fahrrad zu dem Zeitpunkt dann. Und dann hat er gemeint, ja, okay, dann lass eine Fahrradtour starten. Und als er das gesagt hat, hatten wir beide noch keine Vorstellung irgendwie so größenmäßig, wie das aussehen soll. Und haben dann erstmal auf die Karte geschaut und haben mal gesehen, okay, Spanien wäre doch eine gute Distanz. Sieht ordentlich weit aus. Und dann scrolle ich weiter weg und dann sehe ich im Osten kann man noch viel mehr Strecke machen. Ich dachte, es kommt mehr. Ich wusste nicht, dass China auf derselben Festlandmasse liegt wie Deutschland. Und da habe ich gesagt, ja, wie sieht's aus, wenn wir nach China fahren? Da haben wir ordentlich Zeit, sind lang unterwegs, das wäre doch mal ein Urlaub. Sagt er, ja, gut, machen wir das. Und haben dann innerhalb von einem guten halben Jahr uns drauf vorbereitet, haben Räder erstmal gekauft und Ausrüstung und haben natürlich komplett aus dem Nichts angefangen, mussten von Grund auf alles organisieren und recherchieren. Ja, und haben natürlich auch viele Anfängerfehler dabei gemacht.
Das kann ich mir gut vorstellen. Die Vorbereitung ist auch ein gutes Stichwort, da können wir gerne noch genauer drauf eingehen. Aber was habt ihr da für eine grobe Hausnummer eingeplant? Wie viel Zeit ihr da bis China brauchen wollt? Weil du ja gesagt hast, ihr wolltet das eigentlich als Urlaub nur unternehmen.
Ja, drei Monate. Drei Monate haben wir erstmal so anvisiert und es wurden dann hinterher 99 Tage.
Genau 99?
Genau 99. Das war dann auch der Anspruch, dass es zweistellig bleibt.
Boah, also wie viel Kilometerpensum habt ihr da am Tag zurückgelegt?
Also aus jetziger Sicht würde ich sagen, nicht viel.
Es waren im Schnitt, wenn man alle Pausen noch mit einrechnet, wo wir halt gar nicht gefahren sind, waren es 110 Kilometer im Schnitt ungefähr. Also 99 Tage, 11.000 Kilometer.
Aber 110 Kilometer am Tag. Wenn ihr vorher, wie viel habt ihr da in der Vorbereitung drauf trainiert? Weil so aus dem Stegreif mal eben 100 Kilometer am Tag und das Ganze über 99 Tage ist ja doch sportlich gesehen schon eine ziemliche Herausforderung.
Erstens nein. Zweitens muss ich noch ergänzen, wir sind nicht zu zweit gefahren, wir sind zu dritt gefahren. Es war noch ein guter Freund dabei, der Lasse. Der hatte nicht so lange Zeit, wollte auch ursprünglich gar nicht so recht. Und ich war die Woche vor der China-Reise in Rom und wir hatten da dann einen Video-Chat und da habe ich auf ihn eingeredet, dass er doch mitkommen soll und was das für eine coole Tour wird. Und da hat er sich dann kurz ein paar Tage davor hat er sich entschieden, er kommt mit und hat sein Fahrrad an dem Tag vom Händler geholt, als es losging. Und er hatte also sich überhaupt nicht vorbereitet. Der Michi auch überhaupt nicht. Der hat davor im St. Pauli Theater in Hamburg hat er so eine Querschnittsfunktion ausgeführt und hat da sehr viel gearbeitet. Und hatte einfach keine Zeit, da nebenbei noch Kilometer zu machen jeden Tag. Und ich habe ordentlich trainiert. Ich war auch davor, habe ich mit Sport nicht besonders viel am Hut gehabt. Ich habe mal Fußball gespielt, als ich klein war. Und bin dann ja jahrelang eigentlich nur vorm Schreibtisch gesessen, habe ein bisschen Fitnessstudio gemacht. Da ist ja kein Sport. Da sitzt du ja die meiste Zeit, wenn du irgendwie Gewichte bewegst. Und du wirst ja nicht fit dadurch. Eher träge. Und ich habe mich dann vorbereitet, ich bin 3600 Kilometer bin ich in Vorbereitung gefahren insgesamt und die beiden, wie gesagt, haben fast nichts gemacht, zumindest nicht fahrradtechnisch. Aber man muss sagen, dass es halt auch während einer Tour relativ schnell geht, dass du fit wirst. Dann sind halt die ersten zwei Wochen sind halt dann dein Training, werden ein bisschen rough, weil der Arsch wund wird und weil die Knie vielleicht ein bisschen wehtun. Und man erst seine Position auf dem Fahrrad finden muss und ein bisschen noch nachjustieren den Sattel nachjustieren muss. Aber dann geht's. In den ersten zwei Wochen war es sehr angenehm für mich, weil wir ein sehr lockeres Tempo gefahren sind. Kreise um die beiden gedreht, aber danach habe ich gemerkt, die sind dann genauso fit gewesen wie ich. Und dann merkst du auch, wo jeder seine wo die Unterschiede liegen, dass einer hat morgens so immer seine Stärkephase, das war meistens ich und abends war es der Michi, der dann immer davon gezogen ist und ich bin hinterher gehechelt.
Aber jetzt so größere gesundheitliche Probleme in Anführungszeichen sage ich jetzt mal, weil das kann ja durchaus auch gerade bei den Knien schon sehr schmerzhaft werden, wenn man das nicht so gewohnt ist und dann auf einmal täglich sehr viele Kilometer fährt. Aber da habt ihr Glück gehabt alle.
Ja, also die beiden hatten Knieschmerzen.
Okay, aber es ging aber es ging trotzdem, also bis China gab es keine Komplettausfälle.
Nein, also es gab ein paar gesundheitliche Zwischenfälle.
Da habt ihr nie dann irgendwie gesagt, boah, jetzt langt echt gar keine Lust mehr. Also das ist ja doch irgendwann ziemlich unangenehm.
Naja, es war ja nicht gehäuft. Es war ja immer mal wieder so eine Kleinigkeit. Es dominiert dann auch nicht den Tag. Es ist ja immer noch Fahrradfahren. Es macht ja immer noch Spaß, auch wenn es mal irgendwo wehtut oder zwickt.
Ja.
Und der Tag mit der niedrigsten Motivation tatsächlich war der Tag nach der Lebensmittelvergiftung oder der Tag, nachdem ich eben das auskuriert hatte und wieder losgefahren bin. Da habe ich auf den ersten 30 Kilometern habe ich mich einfach körperlich komplett schlapp gefühlt, aber das ist dann beim ersten Anstieg, wo ich dann wieder ein bisschen aufdrehen und heizen musste, ist das dann auch wieder verflogen, dieses Unwohlsein. Ja.
Jetzt hast du schon erzählt, dass ihr 99 Tage unterwegs wart. Was machst du denn beruflich, dass sich das vereinen lässt, weil das ja 3 Monate sind, die man sich auch erstmal frei nehmen kann?
Ja, also ich bin selbstständig, seit ich aus der Schule raus bin. Zurzeit ist das Hauptding Imagefilme.
Okay, ja, dann ist das natürlich praktisch für solche.
Ja, keine festen Arbeitszeiten, keinen Zeitdruck.
Was fährst du da für ein Fahrrad auf den Touren?
Ein Mountainbike. Ist jetzt vielleicht nicht repräsentativ so für die beste Wahl. könnte man sicher noch irgendwas nehmen, mit dem man schneller unterwegs ist und das gerade für solche Touren praktischer ist, was Montage von Gepäckträgern und den Transport von Gepäck anbelangt. Aber ich bin zufrieden damit. Also es war ich habe mir das direkt vor der China-Reise eben gekauft, wo es in die Vorbereitung ging. Habe es hauptsächlich anhand der Optik ausgewählt. Ich hatte ja keinen Schimmer von Fahrradkomponenten oder Fahrradtypen und worauf es ankommt und worauf nicht. Und da habe ich gesagt, ich nehme das hier, einpacken bitte. Und, es war jetzt für die Nordkap-Reise war sehr gut geeignet, weil halt Schnee lag, Straßen komplett vereist oben im Norden. Und da ist man mit Mountainbike-Reifen gut beraten. Man hat einen guten Grip. Es rutscht schon auch mal weg, aber halt nicht so schnell wie ein schmaler bereiftes Rad.
Ja, jetzt hast du es gerade schon angesprochen, Nordkap-Reise. Das war ja dein letztes Projekt von Oktober bis Dezember in den tiefsten Norden. Und du hast vorhin schon angesprochen, dass bei der ersten Vorbereitung von der großen China-Reise, dass da auch einiges schiefgelaufen ist. Wie bereitet man denn so eine Tour zum Nordkap, vor allem im Winter, wo es wirklich, wirklich kalt wird? Wie bereitet man sich da drauf vor und wie bist du überhaupt auf das Ziel gekommen und vor allem zu dem Zeitpunkt? Also warum gerade im Winter?
Ja, muss ich nochmal kurz den Michi erwähnen. Mit dem habe ich wieder ein Telefonat gehabt über Reiseziele, Abenteuer, was man mal machen könnte. Und er hat mir damals einen Link geschickt zu einer Dokumentation und da kommt das Nordkap drin vor. Und das war das erste Mal, dass ich überhaupt von der Existenz dieses Orts erfahren habe. Und sofort habe ich gedacht, ja, warum nicht da eine Fahrradtour hinmachen? Und habe dann innerhalb von einer Woche alles an Ausrüstung zusammengekauft, was notwendig war.
Was war denn da notwendig? Also
eine dicke Isomatte und ein dicker Schlafsack in allererster Linie und ein paar Lichter, weil ich wusste, ich werde sehr viel bei Dunkelheit fahren. Und wenn erstmal die Polarnacht anbricht, eben die meiste Zeit des Tages, 10, 12, wenn nicht mehr, Stunden durch die Nacht fahren. Und Isomatte, ja, am besten eine aufblasbare für sowas. Wobei man das wahrscheinlich auch mit so einer Polypropylen-Matte machen kann. Und halt, also der Schlafsack ist halt das Allerwichtigste, sodass man auch nachts ordentlich regeneriert. Wenn man die ganze Nacht friert, dann hast du auch keine Lust, nach 4-5 Stunden wieder aufzustehen. Oder gerade Lust, nach 4-5 Stunden aufzustehen. Ja. Genau, dann ging es sehr schnell los und habe, das war 2019 und nach 10 Tagen habe ich es abbrechen müssen, weil ich eine Entzündung im Oberschenkel hatte. Und damals, die Leute, mit denen ich da vorher drüber geredet hatte so und die das verfolgt haben, da haben viele gesagt, ja, siehst du, du musst halt dir auch mal eine Pause gönnen, weil ich damals zuerst dachte, ich fahre 180 Kilometer am Tag, dann ist das sehr schnell auf 200, auf 210 angestiegen und ich bin halt nur abends schnell mal zum Essen irgendwo angehalten und habe vielleicht 7 Stunden geschlafen. Und ich habe gedacht, nee, ich war halt nicht richtig vorbereitet. Ich hätte halt körperlich einfach fitter sein müssen, aber es liegt nicht daran, dass ich wenige Pausen gemacht habe. Wenn ich besser vorbereitet bin, dann kann ich noch mehr fahren und noch weniger Pausen machen und habe das auch ein bisschen als eine Challenge gesehen und habe das dann eben letztes Jahr wiederholt, bin zum gleichen Datum am 12. Oktober wie im Jahr davor aufgebrochen und also habe den Schnitt dann auch überboten, auch weiter oben noch im Norden, wo dann Schnee lag und die Straßen eben nicht mehr geräumt waren. Ja.
An Weihnachten seid ihr zurückgekommen und du hast gerade auch schon das Kilometer-Tag, also weißt du noch ungefähr, wie viele Kilometer das insgesamt waren, die Strecke?
Ja, 8516 hin und zurück. Kurzer Einwurf, an Weihnachten bin ich zurückgekommen. Wir sind zu dritt losgefahren. Der erste, der Julian, hat in Hamburg aufgehört. Noch ein Einschub da rein. Wir sind an Tag 3 in Thüringen, haben wir uns mal wieder eine Lebensmittelvergiftung zugezogen.
Schon wieder in Thüringen.
Ja, kann man nicht genug betonen. Und lagen dann an einer Bushaltestelle, alle drei kotzend. Also Julian und ich, Annika hat irgendwo geklingelt und konnte sich dann bei den Leuten da auf dem Klo übergeben. Ja, und haben 5 Tage gebraucht, bis wir wieder in der Verfassung waren, weiterzufahren. Und eben dann am Tag drauf in Hamburg hat Julian das Handtuch geworfen. Und dann sind Annika und ich zu zweit weiter. Sie ist bis rauf zur finnischen Grenze mitgekommen und hat dann da aufgehört. Da, also es gab auch Gründe dafür, ein paar Unwegsamkeiten und unplanmäßige Aufenthalte, die da dazwischen gekommen sind.
Ja, in Finnland musstet ihr ja auch so einen kleinen Umweg in Kauf nehmen. Mhm. Wegen Corona, ist euch das sonst auf der Strecke?
Ja, also wegen Corona ist nicht ganz richtig. Ich würde behaupten, wegen den Launen der finnischen Grenzpolizei. Das waren richtige Arschlöcher einfach. Man kann es nicht anders sagen. Es gab keine vernünftige Information auf der Website. So wie das da drauf stand, konnte man sich das auslegen, wie es einem gefallen hat. Und wo wir dann da angekommen sind, die haben nicht mal angehört, was wir zu sagen haben. Die haben sofort, wir haben gefragt, wo kommt er her? Sagen wir, Germany. Wo wollt er hin? North Cape? No. Keine Chance. Unabhängig davon, aus welchem Grund diese Reise stattfindet oder sonst was. Ja, es war einfach, die haben uns sofort abgewiesen. Wir haben ich bin natürlich nicht kampflos umgedreht. Habe ich geweigert zuerst, müssen sie ihrer Pflicht nachkommen und Papierkram machen, wollte ich auch, dass sie da mit uns zu tun haben. Und dann haben sie sich schön Zeit gelassen, haben uns in der Kälte stehen lassen. Dann habe ich gebrüllt, einfach nur gebrüllt. Dann ging's schnell. Und aber natürlich keine Chance rüberzukommen. An einem anderen Grenzübergang später wären wir rübergekommen. War schon alles geritzt so. Wir haben Pässe gezeigt, haben gesagt, was wir hier machen. Haben gesagt, ja, kein Problem, könnt gerne einreisen. So. Nur noch kurz müssen halt die Daten in die Namen in die Datenbank eingeben. Und dann hieß es, ja, aber ihr wurdet schon mal abgewiesen. Jetzt könnt ihr nicht einreisen. Ja, und dann hat Annika beschlossen, sie hört auf. Und ich bin, Finnland ragt zwischen Schweden und Norwegen rein, wie so eine Zacke. Es wäre einfach der direkte Weg durch Finnland durchzufahren. Das sind 100 Kilometer. Aber wenn man da nicht durchfährt, von der Position, wo wir waren, dann muss man halt 600, 700 Kilometer außen rumfahren. Und zuerst habe ich noch gedacht, nee, wir verschaffen uns jetzt Zutritt zu Finnland. Die Grenze zwischen Schweden und Finnland ist ein Fluss. Wir sind dann in den Baumarkt gegangen, haben uns ein paar hundert Meter Schnur gekauft und eine Säge und zwei Schneeschaufeln, die wir als Paddel verwendet hätten, und sind dann zu einer abgelegenen Stelle am Fluss gefahren, wo wenig Zivilisation ist, wo wir nicht Gefahr laufen, gesehen zu werden, wie wir da Bäume schlagen und ein Floß bauen. Aber der Fluss ist halt 200 Meter breit und hat eine Mordsströmung, und es treiben auch hin und wieder mal dicke, fette Eisschollen runter. Und dann habe ich was Wichtiges vergessen zu erwähnen. Genau. Die finnische Grenzpolizei, die haben uns dreimal gesagt, ihr kommt auch nicht nach Norwegen rein. Sie hätten gerade mit der norwegischen Grenzpolizei telefoniert und die haben gesagt, no way. Und der Fehler war, das denen zu glauben. Aber entweder hatten sie wirklich falsche Informationen, aber ich vermute, sie wollten uns eins auswischen. Und dann habe ich mir, nachdem wir, also wo wir dann kurz davor waren, dieses Floß zu bauen, habe ich gedacht, jetzt rufe ich nochmal selbst an. So, bevor ich mein Leben aufs Spiel setze, auf diesem Floß, will ich wenigstens wissen, wofür, und sicher sein, dass es keinen Plan B gibt. Da habe ich angerufen, wir haben gesagt, natürlich könnt ihr einreisen, ihr müsst 10 Tage in Quarantäne. Und sagen wir, gut, war die Info, die wir hatten. Aber dann machen wir das jetzt halt, dann fahren wir jetzt rüber, dann fahren wir halt den Umweg. Und wie gesagt, Annika hat dann aufgehört, ich bin nach Norwegen rübergefahren, war dann in Narvik, das ist auf Höhe der Lofoten, war ich 10 Tage in einem kleinen Hotelzimmer gesessen, das ich nur für dringende Lebensmittelbesorgungen, die ich einmal am Tag oder manchmal auch zweimal am Tag getätigt habe, verlassen durfte. Und dann ging es von da aus weiter an der Westküste Norwegens entlang.
Was ist so die extremste Situation, an die du dich während der Tour noch so zurückerinnern kannst?
Mehrere. Zum einen Schneestürme. Einmal beim Grenzübergang von Schweden nach Norwegen. Da ging ein Sturm ab, da muss man durch die Berge, und oben stehen dann, also an der Grenze steht dann die norwegische Grenzpolizei und kontrolliert. Dann habe ich Sie sind schlotternd aus ihrem Auto gekrochen und ich musste dann vor ihren Augen das Hotel buchen, während mir ein Rotzfaden aus der Nase geweht ist. Und dann musste ich kilometerweit schieben, weil auf norwegischer Seite die Straßen geräumt waren, aber spiegelglatt durch den also es war also Schneesturm, wenn er von hinten kommt, ja, dann geht's schnell. Wenn er der kam von vorne und da lässt sich das Fahrrad dann auch nicht mehr gerade halten und beim kleinsten Schlenker rutscht es halt weg. Deswegen habe ich geschoben ein paar Kilometer, bis wieder ein Schneepflug gefahren ist. Irgendwann sind die Oberflächen der Straße aufgeraut und wieder besser befahrbar. Und so bin ich dann nach Narvik gekommen. Und der zweite große Schneesturm war 200 Kilometer vor dem Nordkap. Da bin ich nach Alta gekommen. Das ist die letzte große Stadt im Norden. Und habe vor dem Supermarkt oder vor der Pizzeria habe ich eine Frau kennengelernt. Die hat so ein bisschen gefragt, was ich mache. Und ich habe ihr gesagt, ja, ich fahre jetzt da weiter zum Nordkap. Dann hat sie gemeint, ja, hier kommt ein schöner Campingplatz. Sie hat richtig darauf bestanden, dass ich da auf diesen Campingplatz gehe. Ich habe gesagt, nein, ich will 214 Kilometer am Tag fahren. Ich kann jetzt nicht auf den Campingplatz. Mein Kilometerziel ist noch nicht voll. Und sie hat gesagt, ja, aber hier geht's jetzt in die Berge. Dann fahre ich halt jetzt in die Berge. Und nach Alter ging es auch dann tatsächlich ordentlich rauf. Und da Wind, also es hat schon den ganzen Tag Gegenwind und da oben ist immer stärker geworden und dann ging ein Sturm ab und hat den Schnee über die Straße geblasen und musste auch zeitweise wieder schieben wegen der Glätte und bin dann irgendwann um 10 oder 10:30 vielleicht, also normalerweise war ich um 8 oder 9 Uhr am Ziel. Das hat sich dann noch ein bisschen rausgezogen. Hatte ich dann meine 214 Kilometer voll und habe keinen Platz zum Zelten gefunden, weil alles uneben war. Und so im Straßengraben, es wäre schon gegangen. Ja. Aber also ich hätte es überlebt, ja, wäre kein Problem gewesen. Aber ich dachte, es wäre halt besser, einfach eine ebene Fläche zum Zelten zu haben. Weil ich auf die Satellitenkarte geschaut habe, ich gesehen, in 2,5 Kilometern kommt ein schmaler Weg, der da irgendwie abzweigt. Und ich dachte, vielleicht kann ich auf diesem Weg einfach zelten. Oder ich finde eine Haltebucht. Ist ja kaum Verkehr da oben. Da fahren zwei Autos die Nacht lang. Und dann bin ich dahin und dann war das da so eine kleine Art Baustelle. Ich vermute, im Sommer wird irgendwie Kies abgegraben oder was. Und da stand ein Container für die Bauarbeiter, wo irgendwie so ein Stromgenerator drin ist und eine Rolle Panzertape. Und da habe ich gesehen, steckt der Schlüssel. Mich da reingelegt, 2 Meter auf 2,50 Meter war das Ding und perfekt zum Schlafen, während draußen der Sturm tobte und dieser kleine Container hat unter den Belastungen des Windes geächtzt und gekracht. Aber es war sehr gemütlich und dann sind mitten in der Nacht konnte ich plötzlich Stimmen und Schritte vernehmen und ich dachte erst, dass ich meine Träume mit der Realität vermische und dann reißt jemand die Tür auf plötzlich. Und nachdem ich zu mir gefunden hatte, habe ich gesehen, das sind zwei Polizisten, die dann nach mir gesucht hatten. Da habe ich gefragt, ja, was soll das? Haben die gemeint, ja, wir haben gehört, dass da ein Geisteskranker versucht, über die Berge zu fahren im Winter bei Schneesturm. Mitten in der Nacht wollten sehen, ob du noch lebst. Gesagt, mir geht's gut. Ist nett, dass ihr nach mir gesucht habt. Die sind halt, müssen da Stunden rumgefahren sein. Ja, das ist eine lange 80, 90 Kilometer Bergstraße. Und ich war 100 Meter abseits der Straße. Das Fahrrad stand hinter dem Container. Die Spuren müssen längst verwischt gewesen sein im Schnee. Aber die haben sich die Mühe gemacht, da zu suchen. Schon korrekt von denen auf jeden Fall.
Was mich mal interessieren würde, du hast gerade schon gesagt, also das wurde ja auch von den Leuten vor Ort sehr extrem wahrgenommen. Mhm. Wenn du sogar sagst, dass die quasi nach einem Geisteskranken gesucht haben, für mich klingt das auch sehr verrückt, im Winter durch so einen Schneesturm zu radeln. Was hast du denn da überhaupt angehabt? Also, dass es nicht zu kalt war?
Also, solange man sich bewegt, ist es ja nicht kalt. Es geht ja nur um die, also die Phasen, in denen wir kalt waren, das war 5 Minuten morgens nach dem Aufstehen. Ja, das war ein Punkt. Also es waren 5 Minuten morgens nach dem Aufstehen. Sonst habe ich mich ja immer bewegt. Schnell mal vom Fahrrad runtergesprungen und Kaffee geholt oder sowas. Oder abends schnell essen gegangen, um meine Geräte aufzuladen. Aber sonst ist mir nie kalt gewesen. Und ich hatte also dabei eine normale, so eine Wanderhose ist das im Grunde gewesen, so eine Art Jogginghose, drunter die Fahrradhose. Und oben habe ich angehabt ein T-Shirt und ein Pullover. Und ich hatte noch eine so eine Weste hier dabei und eine Regenjacke, die natürlich auch gegen die Kälte schützt, weil sich die Wärme schon schön drunter staut, auch wenn sie nicht gefüttert ist. Und damit habe ich mir beholfen. Und dann relativ weit oben, kurz vorm Nordkap in einem Supermarkt, hat man mir lange Unterwäsche geschenkt, weil die dachten, ich erfriere sonst. Aber man gewöhnt sich auch relativ schnell an die Temperaturen. Die ersten zwei Tage, wo es mal so auf minus 2,5 gefallen ist, da war mir kalt. Da war mir richtig kalt. Und danach habe ich bei bis minus 4 keine Handschuhe mehr getragen, weil es einfach, ja, ich habe nicht mehr gefroren. Und es ist halt wichtig, dass man gute Handschuhe hat. Ja, das schon. Also wenn es dann noch kälter wird, das sind so die ersten Stellen, wo man anfängt zu frieren. Gute Handschuhe.
Ich stelle es mir trotzdem sehr, sehr unangenehm vor, wenn einem so der kalte Wind so entgegenkommt und dann mit dem Schnee. Also kälteempfindlich darf man mit Sicherheit nicht sein, wenn man so eine Tour im Winter macht. Was würdest du sagen, wie gut müssen Fahrradskills auf so einer Tour sein? Weil ich meine mich zu erinnern, dass du auch auf deiner Tour mal zwischendurch Probleme mit dem Fahrrad hattest und da muss man sich ja eigentlich mehr oder weniger selbst zu helfen wissen, in so einer Situation.
Ich würde sagen, dass das wichtig ist und aber auch, dass ich das nicht habe. Und dass mir das weitergeholfen hätte, bin ich sicher, ob es wirklich weitergeholfen hätte. Aber es ist, ja doch, es ist schon gut, wenn man ein bisschen Verständnis hat. Ich habe eine Riesenpanne gehabt, 130 Kilometer vor dem Nordkap, an dem Tag, an dem ich eigentlich ankommen wollte, plötzlich sind einfach die Pedale durchgedreht. Und ich wusste nicht, woran das liegt. Da habe ich alles auseinandergenommen, dachte vielleicht der hintere Zahnkranz, vielleicht muss ich ihn ordentlich festziehen und dann geht's wieder. Und das war natürlich nicht so. Und dann habe ich den Michi angerufen, ja, weil ich weiß, der Typ, der hat Fahrradskills und überhaupt ein technisches Verständnis. So. Und der hat gesagt, ja, es hört sich so an, als wäre da der Freilaufkörper kaputt. Und dann, ich wusste auch gar nicht, was ein Freilaufkörper ist. Das ist also das Teil, das dafür verantwortlich ist, dass wenn du trittst, du einen Widerstand hast und das Fahrrad antreibst und wenn du aufhörst zu treten, dann bist du im Leerlauf, dann dreht sich nicht alles mit. Oder wenn du rückwärts trittst, ja, dass da nichts, das keinen Effekt hat. Ja, und das Ding war eben kaputt einfach und ist auch schwierig, dann so weit oben Ersatz dafür aufzutreiben. Bin dann zurück zum letzten Dorf. Bin dann in den schon angesprochenen Supermarkt reingegangen, wo man mir lange Unterwäsche geschenkt hat, und habe da meinen Fahrradhändler in Kochel angerufen und gefragt, was für Teile ich brauche. Und der hat mir dann die Artikelbezeichnungen durchtelefoniert und ich habe dann wiederum einen anderen Fahrradladen, ein Sportgeschäft, in der Nähe vom Nordkap angerufen und gebeten, dass die mir die Teile bestellen und habe gesagt, ich komme jetzt dahin. Das sind genau 100 Kilometer von diesem Supermarkt entfernt. Und er hat gemeint, ja, Lieferzeit 7 Tage. Und also komplett neues Hinterrad einfach bestellt. Und habe dann noch 3 Nächte in einem alten Kühllastwagen im Laderaum verbracht, was sehr gemütlich war. Und habe dann diese 100 Kilometer nach Honningswoog, heißt das Dorf, geschoben. Und dann hat sich herausgestellt, so, er hat die falschen Teile bestellt. Und dann hat er mir aber, war so nett, mir von einem seiner dort vorrätigen Fahrräder einfach ein Hinterrad auszubauen und einzusetzen. Das alles nicht ganz gepasst hat, das war ein bisschen wackelig. Es haben nur 10 statt 11 Ritzeln drauf gepasst. Aber es hat mich die letzten 30 Kilometer bis zum Nordkap gebracht und fast auch zurück. Es ist dann 450 Kilometer vom Ziel verreckt und ich musste nochmal alles reparieren lassen.
Auf jeden Fall sehr abenteuerlich. Wie war es für dich dann eigentlich letztendlich wirklich am Nordkap anzukommen?
Also erster Moment natürlich, ich habe ein bisschen zelebriert mit einem Siegestanz. Und dann habe ich noch in die Nordkap-Halle den Besuch abgestattet. Gestattet. Da ist also ein Gebäude, nennt sich Nordkap-Halle, gibt 3 Stockwerke unter die Erde. Und da gibt es ein Museum und ein Restaurant und ein Kino und eine Lichtershow und einen Souvenirshop und alles Mögliche. Und das hat offen, obwohl es keinen Tourismus gibt zurzeit. Ja, aber die machen da ein paar Reparaturen, sind 5, 6 Mitarbeiter und man kann da rein bis 15 Uhr. Und ich war dann eine Woche da oben, bin dann immer zwischen 10 und 15 Uhr in dieser Halle rumgesessen, habe ein bisschen Kaffee geschlürft, die, auf deren Kosten, die haben mich da, also wollten kein Geld von mir haben, die fanden das toll, dass sich da jemand, vor allem Fahrradfahrer, dahin verirrt. Vielleicht in 7 Tagen sind auch 12 andere Touristen da gewesen, die ich gesehen habe. Und ich glaube, ich habe jeden gesehen, der da war. Ja, ich habe irgendwie die Zeit da rumgebracht und wollte es halt so ein bisschen auskosten, da das erreicht zu haben. Aber es war auch ein bisschen schade, weil wenn man angekommen ist, die Reise halt hinter einem liegt. Und ich, also es ist schön, irgendwie ein Ergebnis zu erreichen, aber noch schöner ist es halt, auf das Ergebnis hinzuarbeiten. Vorausgesetzt, man fährt Fahrrad.
Aber du musst doch echt ziemlich erleichtert gewesen sein nach so einer Reise, die wirklich ja auch einige Hindernisse und Schwierigkeiten hatte, dass du da einfach trotzdem an dem Ziel angekommen bist, oder?
Nein. Nein. Also erleichtert würde ich gar nicht sagen.
Wow, okay.
So das Gefühl von Erleichterung, das habe ich nur, wenn ich irgendwas mache, das mir keinen Spaß macht. Wenn ich die Steuer mache und das endlich bei der Steuerberaterin abgebe, dann habe ich ein Gefühl von Erleichterung. Und das, ich glaube auch, dass das Glück viel mit Erleichterung verwechselt wird. Wenn ich auf etwas hart hinarbeite, ja, sei es die Steuer oder vielleicht noch irgendwas etwas Umfänglicheres, auf irgendwas hart hinarbeite und Opfer bringen muss und das eigentlich gar nicht gern mache und dann erreiche ich es, und dann rede ich mir ein, ich bin glücklich, aber in Wirklichkeit bin ich erleichtert, weil ich den Druck weg habe, das endlich schaffen zu müssen und der ganze Stress endlich wegfällt und ich nicht länger ackern muss. Aber das war ja kein Ackern.
Das also brauchst kein, du das auch wirklich, dieses zielgerichtete, auf irgendein Ziel hinfahren zum Beispiel?
Ja, also ja, aber in erster Linie das Fahrradfahren.
Ja.
In erster Linie das Fahrradfahren. Ich finde das nur konsequent, wenn man ich liebe Fahrradfahren. Warum soll ich so eine Fahrradtour machen? Warum eigentlich nicht eine Fahrradtour? Weißt du, warum soll ich 50 Kilometer fahren, wenn ich auch 200 Kilometer fahren kann? Ich will doch den ganzen Tag, ich will das doch auskosten. So, ist ja nix, nicht ungesund. Ich kann's ja. Und solange ich das kann und solange nichts dagegen spricht, warum nicht, mach ich halt. Natürlich gibt's so Situationen, wo es herausfordernd ist. Aber das ist einfach nur eine Facette mehr, die das Ganze noch schöner macht. Das ist ein du schaust dann deinem Ding, ja, wenn du so willst, wirklich ins Gesicht, wenn ich über mein Fahrrad über irgendeinen Pass schiebe beim Schneesturm. Natürlich ist das nicht gemütlich oder doch spaßig, würde ich schon, ist schon spaßig, ja, ist spaßig, ja, ich weiß ja, ich krepiere nicht, das ist ja alles ja keine wirkliche Gefahr. Ich finde es auch immer ein bisschen schwierig, so von Abenteuer zu reden, weil wirkliches Abenteuer heißt, ich gehe in die Wildnis und ich weiß nicht, ob ich zurückkomme, weil es Dinge gibt, die ich nicht abwägen kann und nicht genau weiß, worauf ich mich einlasse. Aber es ist kein Abenteuer, auf einer asphaltierten Straße mit dem Fahrrad unterwegs zu sein und zu wissen, wenn ich hier eine Panne habe oder wenn ich ausrutsche und mir einen Arm oder ein Bein breche, dann klaut mich der nächste Autofahrer auf oder dann kommt Hilfe. Ja? Das ist doch...
Naja, wobei du ja vorher gesagt hast, dass da oben sehr wenige Autos vorbeigefahren sind.
Ja, wenige, aber nicht keine. Das hätte mich schon mal jemand
gefunden. Ja, gut.
Und es ist ja überall Handyempfang.
Ja, das stimmt. Das ist natürlich beruhigend in so einer Situation. Ich würde noch gerne zum Thema Vorbereitung darauf eingehen, wie du dich auf so eine riesige Tour vorbereitest. Du hattest vorher schon erzählt, dass du bei der ersten Tour nach China sehr viele Dinge falsch gemacht hast. Was würdest du denn sagen, was ist besonders wichtig? Was darf zum Beispiel im Gepäck auf gar keinen Fall fehlen bei so langen Touren?
Vielleicht erstmal, was fehlen darf, ist ein Zelt. Das habe ich jetzt auf dieser Reise festgestellt, dass ich das einfach nicht brauche. Ich werde auch die nächste Tour einfach ohne Zelt machen. Ich habe Jetzt immer in Bushaltestellen oder Bahnhöfen geschlafen oder auf Verandas. Da oben gibt es ja so viele, gibt's viele Häuser von Leuten, die scheinbar nur als Sommersitz verwenden. Und wenn dann die Polarnacht anbricht, dann will da auch keiner mehr sein, weil es halt die ganze Zeit dunkel ist. Und da, wenn da die nicht zu Hause sind, ja, dann lege ich mich doch einfach auf deren Veranda. Dann spare ich mir den Aufwand, das Zelt aufzubauen und nur für 5 Stunden Schlaf dann am nächsten Morgen wieder zusammen zu rollen. Also das darf fehlen. Man kann irgendwie so als Notfall-Gadget noch so einen Biwaksack mitnehmen, wenn man halt gar nichts findet. Ne? Das kommt natürlich auch immer ein bisschen auf die Distanzen an, die man fährt. Was darf nicht fehlen? Werkzeug,
welches, Schlafsack. Welches Werkzeug?
Ein Multitool.
Ah, okay.
Einfach ein Multitool. Es kommt vielleicht auch ein bisschen aufs Fahrrad an. In meinem Fall darf ein Speichenschlüssel nicht fehlen, weil ich 29 Zoll Felgen habe. Die sind halt, die Speichen so lang, die können auch mal brechen. Und wenn man dann eine Reparatur vornehmen muss, dann ist gut, wenn man einen Speichenschlüssel dabei hat und eine Stecknuss für die, um die Scheibenbremse und den Zahnkranz hinten zu demontieren.
Flickzeug musstest du eigentlich häufig auf deinen Touren?
Ich musste nie flicken.
Nie?
Also auf der Nordkap-Reise nicht. Auf der China-Reise sind wir einmal, weil wir eine Polizeistation in Westchina umfahren wollten, sind wir in einem, das war in der Wüste oder kurz vor der Wüste, und da sind wir durch den Sand und da war alles voller Dornen, und wo wir, drehe mich dann um, mich ist plötzlich verschwunden. Dann habe ich zurückgeschoben und dann steht er schon da und zupft dir aus seinen Reifen. Sagt, Assi, schau mal auf deine Reifen. Schau ich runter und dann sehe ich alle gespickt mit Dornen. Ziehe ich eine raus und sofort zischt die Luft raus. ja, aber ansonsten, also ich habe, da habe ich noch unplattbare Reifen gehabt. Jetzt habe ich keine unplattbaren mehr, weil die sind halt einfach extra schwer auch. Und das braucht es auch gar nicht bei meinen Reifen, weil das halt Mountainbike-Reifen sind und die haben ein sehr dickes Profil, und bevor sich da überhaupt mal irgendwas durchbohrt, das passiert einfach nicht. Ich habe den letzten Platten, habe ich vor über 10.000 Kilometern gehabt. Ja. Annika zum Beispiel, die hatte dünnere Reifen. Julian hatte so ein Gravelbike mit noch dünneren Reifen. Der hatte, da haben wir 4-mal geflickt bis Hamburg.
Also das Fahrrad auch ein wesentlicher Aspekt.
Ja, ja. Aber ne, das kann man. In dem Fall war es halt einfach Pech, ja, dass einfach 4-mal ein Platten gewesen ist. So, ich jetzt, wenn ich mit dem Rennrad unterwegs bin, habe ich jetzt auch seit ein paar tausend Kilometern nicht mehr flicken müssen. Aber auch schon vorgekommen, dass ich 3 Tage hintereinander jeden Tag einen Platten hatte.
Ja. Was hast du sonst noch im Gepäck dabei?
Isomatte kann ich noch mal wiederholen, dass die besonders wichtig ist, dass man halt eine warme Unterlage hat, weil auch viel Kälte von unten kommt. Also es kommt ein bisschen auf die Kapazität, aus Volumen des Gepäcks an, ob man sich eine Polypropylenmatte leisten kann mitzunehmen, was die einfachere Variante ist, oder halt eine aufblasbare, die sicher bequemer ist als eine Polypropylenmatte. Aber wenn du mal einen Defekt an dieser Matte hast, ein Loch oder sowas, dann weißt du halt, du musst irgendwie eine halbe Stunde oder eine Stunde da dran rumflicken. Muss auch erstmal das Loch finden. Eins hatte ich, aber das war zum Glück nicht so groß, dass ich es direkt flicken muss. Das war halt am Morgen dann immer ein bisschen weniger Luft drin, und das war dann bei der finnischen Grenze, wo wir erstmal in der Schwebe waren und nicht wussten, wie es weitergeht. Aber da haben wir auf dem öffentlichen Klo geschlafen, und da hatte ich dann die Möglichkeit, mit Seife das einzureiben, und dann siehst du, wo es blubbert, wo das Loch ist. Ja. Und Schlafsack, dazu vielleicht noch ein Wort, weil man, also da gibt es ja viele Empfehlungen. Ich habe immer einen Kunstfaserschlafsack dabei. Daune ist halt nässeempfindlich. Wenn das nass wird, dann erstens wärmt es nicht mehr richtig, zweitens verklumpt es, und dann wärmt es auch dauerhaft nicht mehr richtig. Und meine Schlafsäcke werden immer nass. Ja, deswegen, Kunstfaser hat halt den Nachteil, das lässt sich nicht so klein komprimieren. Aber du hast halt dann ein bisschen mehr Gewicht und ein bisschen mehr Volumen dabei, aber das geht schon klar. Ja, also mit dem, den ich dabei hatte, war ich sehr zufrieden.
Ansonsten Essen, Trinken, Kleidung, wie viel fällt da an?
Kleidung, das, was ich anhab, plus, also ich habe keine zweite Garnitur oder sowas dabei, da bin ich nicht der Typ dafür. Also ich habe weder einen zweiten Satz Kleidung dabei, noch irgendwie ein Handtuch oder ein Stück Seife oder was Leute sich einfallen lassen, was man dabei haben muss, oder ein Kocher. Das also scheidet alles aus bei mir. Ich habe dabei, was ich anhabe. Ich ziehe das auch gar nicht aus. Ich ist nicht so, dass ich mich abends irgendwie in ein anderes Outfit werfe oder nackt in den Schlafsack lege. Ich behalte es an. Das ist alles Zeit, die dabei drauf geht. Ja, ich habe die Radhose, die habe ich die letzten 37 Tage habe ich die angehabt. und das ist, stinkt auch nicht. Ja, das ist, bildet sich da ein, eine Art Milieu, Bakterienmilieu, das ist selbstreinigend. Und Kleidung, was noch? Ja, Kocher zum Beispiel brauche ich nicht. Ich koche unterwegs nichts. Ich gehe in den Supermarkt einmal am Tag und hole mir da eine Ladung und abends essen gehen, aber mehr aus dem Gedanken heraus, dass ich halt da eine Steckdose habe. Außer ich finde irgendwo eine schöne, einen schönen Bahnhof die Nacht davor, dann ist alles voll geladen, Powerbank wieder voll und dann muss ich abends nicht essen gehen. Dann reicht's auch irgendwie noch eine Packung Chips vorm Essen gehen. Und sonst esse ich immer während dem Fahren. Das geht ganz gut.
Was ich mich gefragt habe, ihr habt ja immer gezeltet, beziehungsweise du hast gesagt, dass ein Zelt gar nicht so wichtig ist in deinen Augen. Aber was habt ihr denn gemacht, wenn das Wetter jetzt mal schlecht war? Zum Beispiel, du hast ja mal angesprochen, dass der Schlafsack mal nass geworden ist. Und ich habe auch mal eine Mehrtagestour gemacht. Und wir hatten Glück, dass das Wetter die ganze Zeit gut war. Aber meine Horrorvorstellung war damals schon, dass wenn das Zelt mal nass ist, das kriegt man ja nicht mehr trocken, wenn man weiterfährt.
Das ist richtig.
Hast du auch keine Lösung dafür?
Da brauche ich keine Lösung. Dann schlafe ich halt im nassen Zelt. Ich bin ja nicht mit dem Zelt direkt in Kontakt. Ich liege ja auf der Isomatte. Ich weiß, ich bin in so einer Radreisegruppe auf Facebook, da wird das auch immer heiß diskutiert, was man mit einem nassen Zelt machen soll. Ja, baue es halt auf und leg dich rein.
Also ziemlich schmerzfrei. Ich dachte schon, jetzt kommt die ultimative Lösung dafür.
Nein, also ich, da habe ich keine Lösung, da brauche ich keine Lösung. Das ist, also nach einem trockenen Zelt oder Körperhygiene aus der Natur oder wie man sich angenehm oder komfortabel macht, wusste mich nicht fragen. Da habe ich keine Ambitionen, mich damit auseinanderzusetzen.
Ja. Aber was trotzdem wichtig ist, ist natürlich die Toursuche. Wie findest du die Strecke, die letztendlich zum Ziel führt?
Das ist noch so eine Frage. Da kann ich gar keinen guten Rat oder sowas geben, weil ich einfach nur Punkt B eingebe und Punkt A ist halt die aktuelle Position, heißt das auf Komoot, der App, wo ich das plane, und dann sagt mir das Navi, wo es lang geht. Vielleicht setze ich noch irgendwo einen Zwischenpunkt auf der Nordkap-Route deswegen, weil ich nicht keine lange Strecke mit der Fähre zurücklegen wollte. Da habe ich gesagt, fahr mal durch Dänemark und eben zweimal für ein ganz kurzes Stück die Fähre, um möglichst viel auf dem Landweg und möglichst wenig auf andere Verkehrsmittel zurückzugreifen. Und also zu den Routenkriterien. Ich fahre nur Asphalt, weil es einfach schneller geht. Kann ich mehr Kilometer machen. Und ich habe keine Scheu vor stark befahrenen Straßen. Wir sind in Schweden, sind wir die E4 hochgefahren von Gävle, heißt es, an. Das ist noch relativ weit im Süden, einigermaßen weit im Süden. Fast bis hoch zur finnischen Grenze, fast bis zum Polarkreis sind wir da hochgefahren. Die E4 ist also eine stark frequentierte Hauptverkehrsstraße, wo ein Haufen Lastverkehr langführt. Ähnlich wie eine Autobahn, nur dass es weniger Spuren hat als eine Autobahn. Es ist manchmal zweispurig, oft nur einspurig und es gibt keinen Seitenstreifen. Es gibt also neben dem weißen Begrenzungsstrich variiert zwischen 15 und 50 Zentimetern vielleicht, wo man fahren kann, manchmal auch gar nicht so, da musst du auf der Straße fahren. Auf dem Strich kannst du nicht fahren, weil der so geriffelt ist, also Einkerbungen im Asphalt, damit die Autofahrer halt sofort hören, wenn sie irgendwie von der Straße abkommen. Und da ist den ganzen Tag zischen da die Autos mit 30 bis 50 Zentimetern Abstand an einem vorbei. Aber ich weiß nicht, so nach zwei Tagen hat man sich da halt auch dran gewöhnt. Und wer mal in Westrussland unterwegs war, der ist durch so mit dem Thema. Da hast du alles erlebt.
Ja. Also, aber wie bereitest du dich dann ganz grob auf die Strecke vor? Gar nicht. Gibst du das tatsächlich nur in diese Komoot-Handy-App ein und fährst nach der App? Aber was wäre jetzt zum Beispiel, wenn das Handy leer ist oder kaputt geht unterwegs?
Das ist das Risiko, das man eingeht, ja. Aber das Risiko habe ich passiert? Auch. Nee, das okay. Risiko habe ich aber auch, wenn ich eine Route akribischer plane.
Ja, das stimmt. Da aber dann hätte man ja zum Beispiel eine grobe Ahnung, in welche Richtung man fährt. Oder
in welche Richtung ich fahre, weiß ich schon.
Ja, aber welche Punkte zum Beispiel auf der Linie liegen oder so. Also durch welche Städte zum Beispiel. Weil da gibt es ja auch Unterschiede. Du kannst ja, gerade wenn man jetzt mal das Beispiel bei Finnland nimmt, wo ihr den Umweg fahren musstet, da weiß man ja dann vorher nicht zwingend, durch welche Orte man durchkommt.
Ja, aber du findest auch überall eine Möglichkeit, dir ein neues Handy zu organisieren.
Ja, gut.
Ich sehe es halt eher so, dass wenn ich jetzt eine kompliziertere Route plane, die nicht straight hochgeht und dann irgendwie das Handy ausfällt, dann weiß ich halt erst recht nicht, wo es lang geht. Aber wenn ich zum Beispiel eine E4 über 1000 Kilometer auf dieser Straße da fahre, dann weiß ich genau, wo es lang geht.
Ja, du hattest vorher schon angesprochen, dass eben bei der China-Tour einiges falsch gelaufen ist, in Anführungszeichen, in der Vorbereitung. Was würdest du heute anders machen?
Also ich würde mir erstmal richtige Regenkleidung kaufen. Damals dachte ich, mit einem Regencape ist es auch getan. Das ist der größte Fehler, den man machen kann. Wir hatten auf der China-Reise selbst dann Glück, dass es kaum geregnet hat. Wir hatten vielleicht insgesamt 4 Tage Regen, einen davon in der Taklamakan-Wüste, was wirklich spektakulär war, weil es halt da eigentlich keinen Niederschlag gibt. Und zum Regencape, das Problem mit dem Ding ist halt, die Nässe kommt nicht nur von oben. Die meiste kommt halt von der Straße rauf. Und dann hält 5 Minuten, hält dich das trocken und dann ist es vorbei. Und auch bei Regenkleidung muss man schauen, welche. Das war jetzt ist ein gutes Beispiel, die Nordkap-Reise. Ich hatte, mein Cousin, muss ich dazu sagen, arbeitet bei Gore, habe ich also eine gute Connection hin. Habe mich mit der erdenklich besten Regenkleidung eingedeckt. Ich meine, sie sind ja auch der Standard, den man halt dabei hat. Und Annika hatte einen Anorak erst, der ihr irgendwo als Regenjacke verkauft worden war, was der aber auch keine Regenjacke war, sich gleich vollgesogen und später hat sie sich dann in Flensburg eine richtig teure Regenjacke gekauft. Die teuerste, die da im Sportgeschäft hatten. Und die war nach 20, 30 Minuten auch durch. Ja, komplett nass gewesen. Weiß nicht, für wen solche Sachen sind. Ja, aber da sollte man nicht an Geld sparen und da sollte man halt auf die Sachen zurückgreifen, die sich halt x-mal bewährt haben. Ja, und der Stuff, den ich dabei hatte, da kannst du den ganzen Tag drin fahren, du wirst nicht von innen nass, weil du schwitzt, weil das halt gleich nach außen verdampft und von außen hält es wunderbar trocken. Ja.
Also sollte man auf keinen Fall die Wichtigkeit von Regenkleidung unterschätzen. Was würdest du sagen, all in all, wie lange brauchst du für solche Vorbereitungen? Wenn wir jetzt zum Beispiel mal die Nordkap-Tour nehmen, wie lange hast du da gebraucht, das alles vorzubereiten?
Kurz überlegen. 2 Tage vielleicht, so in Summe. Weil es halt, ich meine, das
fängt immer, kommt drauf an,
wo du anfängst. Ja. Wenn du ein Fahrrad hast und schon Satteltaschen hast und den Schlafsack schon hast, ich muss eigentlich nur eine neue Isomatte bestellen. Die Route ist ja gleich geplant. Also wenn überhaupt 2 Tage. Ja, also doch 2 Tage kommt hin, weil der Tag davor dann noch ziemlich mit Packen halt. Also das meiste ist Packen, die meiste Zeit einfach nur das Zeug halt ans Fahrrad basteln.
Für mich hört sich das unfassbar wenig an, 2 Tage für eine Tour, über 2 Monate bis zum Nordkap geht im Winter.
Aber es kommt auch natürlich auf die Route an, auf dein Reiseziel. Wenn ich zum Nordkap fahre, brauche ich ja nichts. Ja? Ich kann ja in jedes Land problemlos einreisen, ja, sofern nicht Grenzpolizisten Machtspielchen machen. Aber wenn ich nach China fahre, dann brauche ich 2 Visa für Russland und für China und muss mich zumindest mal auseinandersetzen, wie die Situation in Kasachstan ist. Die dann aber glücklicherweise kannst du als deutscher Staatsbürger einfach ohne Visum einreisen. Da reicht der Einreisestempel und du darfst 30 Tage dort bleiben. Und das ist etwas komplizierter und da vor allem, weil ein Visum an sich halt auch wieder mit an Bedingungen geknüpft ist. Ja, in Russland noch relativ einfach, musst du nur bestimmte Orte, die du anfährst, Musst du auflisten, 5 oder 6 Stück, müssen ja gar nicht so viele sein. Und in China musst du Hotelbuchungen vorweisen, dass du überhaupt eine Chance hast, ein Visum zu bekommen. Und noch dazu ein Rückflugticket, damit die sicher sind, dass du ihr Land auch wieder verlässt. Es reichen natürlich Reservierungen, du kannst es wieder stornieren. Musst halt schlau gesund sein, bei einer Airline zu buchen, wo du einen ordentlichen Spielraum hast, dass du wieder stornieren kannst, kostenfrei. Und was beim China-Visum noch ein Problem, zusammenhängend mit dem China-Visum und dem damit verbundenen Rückflug ein Problem war, ich konnte keinen Rückflug buchen, weil mein Nachname zu lang ist und die meisten Airlines haben noch alte Systeme, in die sie das eingeben, und dafür ist mein Name genau ein Zeichen zu lang. Und deswegen passt es nicht rein. Und der Name muss aber bei außereuropäischen Flügen muss jedes Zeichen stimmen. Wenn da eine Sache falsch ist, dann fliegst du nicht. Und ich hatte das dann schon gebucht bei irgendeiner Plattform. Und am nächsten Tag, es kam auch schon eine Bestätigung, am nächsten Tag kam eine Mail: Wir können die Buchung doch nicht bestätigen, irgendwie so. Bitte setzen Sie sich mit der Airline direkt in Verbindung. Ist halt eine chinesische Airline, die kein Office in Deutschland haben. Da muss ich in China anrufen, habe mich da eine Stunde lang mit einer Chinesin rumgequält, die sicher ein großes Vokabular hat, aber keine Aussprache, die du verstehst. Und habe ihr dann Buchstabe für Buchstabe meinen Namen durchtelefoniert, das manuell zu buchen. Und es war dann noch eben ein Glück, dass das wegen dem Namen gescheitert ist, weil sie dann gesagt hat, ich habe nämlich Hin- und Rückflug gebucht, war billiger als nur einen Rückflug buchen, komischerweise. Ich dachte, ja, fliegt man halt einfach nur zurück, ist ja wurscht. Da hat sie gesagt, you have to use it in sequence, musst du diese Flüge antreten. Ja, und sage ich, ja, was bedeutet das? Ich kann ja den Hinflug schlecht vor dem Rückflug antreten. Sie sagt, ja, du kannst den Hinflug nicht verfallen lassen. Gesagt, ja, also wenn ich nicht hinfliege, dann kann ich auch nicht zurückfliegen, oder was? Dann verfällt der einfach, ja. Ich gesagt, ja, gut, dass das schief gelaufen ist, denn dann ist das jetzt alles unnötig gewesen. Danke für Ihre Mühe und für Ihre Zeit. Ich kümmere mich da irgendwie anders drum. Und wir sind dann ich habe dann einen reserviert fürs Visum, gleich wieder storniert. Wir sind dann hingefahren, hatten keinen Rückflug und haben den dann 3 Tage vorher irgendwie noch organisiert, ja, was auch nochmal ein riesen Hin und Her war, weil sich der Abflughafen in letzter Sekunde noch geändert hat. Ja, dann sollten wir 900 Kilometer weiter irgendwo hinkommen in 2 Tagen. Und also die haben das dann zum Glück noch irgendwie gelöst, aber haben dann noch unser Gepäck verloren auf dem Rückweg.
Also ihr seid dann tatsächlich mit diesem Rückflug dann zurückgeflogen und euren Fahrradsachen?
Mit dem Rückflug, den wir aber erst kurz vor Rückflug gebucht hatten, eine Woche vorher vielleicht. Ja.
Aber um das Visum habt ihr euch da in Deutschland dann davor gekümmert?
Oder? Ja. Mussten wir also einfach an die Grenze fahren und dann anfangen zu diskutieren. Das funktioniert nicht.
Ja.
Das funktioniert nicht. Und ich habe mir auch sofort eine Visumagentur genommen, die da großartige Dienste geleistet haben, weil es auch gar nicht so einfach ist, so ein China-Visum zu bekommen als Radreisender. Und du halt irgendwie, ich glaube, eine Connection dann zur Botschaft brauchst. Und wir mussten dann einen speziellen Text aufsetzen, wo ich schildere, was wir da genau vorhaben.
Nicht einfach. Jetzt werfen wir mal einen Blick in die Zukunft. Hast du schon die nächste Tour irgendwie im Auge?
Ja. Aus mehreren Gründen nochmal zum Nordkap. Unter anderem deshalb, weil es schwierig ist, jetzt außereuropäisch zu reisen. Sonst hätte ich was viel Größeres noch vor, aber na, jetzt erstmal abwarten und nochmal zum Nordkap. Und selbst da ist es fraglich, ob das stattfinden kann, ja, weil diese Tour durch 11 Länder geht. Das ist im Rahmen eines Bikepacking-Events. Da werden also 400 Teilnehmer vom Gardasee abfahren und dann geht es erstmal so längs Richtung Osten durch die Alpen, irgendwie nach bis Kroatien rüber und dann hoch über Polen, Litauen, Lettland, Estland mit der Fähre ein kurzes Stück nach Helsinki in Finnland rauf komplett und dann das letzte Stück ist dann Norwegen noch irgendwie 100 Kilometer oder was, bis zum Nordkap. Und das ist also also deklariert als Event, im Grunde ist es ein Rennen mit Rennrädern, ultraleicht bepackt und self-supported. Also man hat keine Begleitfahrzeuge oder irgendwas, sowas wäre auch nichts für mich. Man muss sich selbst drum kümmern, sich zu versorgen und dort anzukommen. Und da bereite ich mich jetzt ein bisschen drauf vor, sofern man das Vorbereitung nennen kann. Ich fahre halt sowieso. Ja.
Genau. Wann geht's da genau los?
Am 27. Oktober. Nicht Oktober, am 27. Juli. So.
Also dieses Mal im Sommer.
Genau, ja. Diesmal werde ich erleben, wie es ist, wenn es den ganzen Tag hell ist. Wenn gar keine Dunkelheit mehr auftritt.
Ja, du hast auch gerade schon gesagt, du würdest sonst noch viel, viel größere Sachen planen. Was hast du für deine, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, Tourkarriere noch für große Ziele?
Ich weiß nicht, ob ich da schon drüber reden möchte. Ich überlege gerade, ob ich das irgendwie unkonkret formulieren kann. Also eine Sache ist eine Weltreise. Eine Sache ist eine Weltreise und ich suche halt immer nach Projekten, die noch keiner gemacht hat. Also auch diese Weltreise, dafür habe ich ein bestimmtes Konzept. Das hat es weder mit dem Fahrrad noch mit irgendetwas anderem jemals gegeben. Und ich werde auch einen Ort anfahren, der noch nie mit dem Fahrrad erkundet wurde, weil da keine Straße hinführt.
Ja. Okay, das hört sich sehr abenteuerlich an. Also auf jeden Fall sehr, sehr große Ziele und weite Ziele noch. Deine Tour nach China findet man ja schon auf YouTube. Also du schneidest ja deine großen Touren zu Videos zusammen. Nordkap, habt ihr da auch mitgefilmt?
Ja, das ist in der Entstehung. Gestern sind noch mal ein paar Kommentare entstanden dafür. Wir schneiden das dann immer so dazwischen, damit man auch die versteht, was man da jetzt sieht. Und das wird jetzt vielleicht noch 1-2 Wochen dauern, bis das fertig geschnitten ist. Ich will es halt erst raushauen, wenn es in einem einigermaßen, also wenn es in so einem Zustand ist, dass ich damit zufrieden bin. Und ich bin vielleicht ein bisschen zu perfektionistisch mit diesen Sachen dafür, dass es halt nur ein YouTube-Video ist.
Okay. Ja, den Link, wen das interessiert, wer sich das genauer anschauen möchte, kann das gerne tun. Den Link machen wir in die Podcast-Beschreibung. Mhm. Und dann würde ich an der Stelle sagen, viel Erfolg bei deinen zukünftigen Touren noch und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, uns da einen kleinen Einblick zu geben in deine riesigen Tourenerfahrungen.
Jo, ja, danke an Katrin.
Die Sportgondel.
Hinblick, egal, immer ein Hinblick auf was? Was soll das? Was wollen wir hinblicken? Auch ein Hinblick auf dieses Interview.
Sportgondel ist eine M94.5 Produktion. Ein Angebot der Media School Bayern.